In der Irrenheilanstalt Burg Hölzli kommt es 1908 zum Brudermord zwischen Psychiatern. Der weltberühmte C.G. Jung erklärt seinen Kollegen Otto Groß für geisteskrank, um der einzige Ziehsohn von Übervater Sigmund Freud zu sein.
Wir denken über eine Story nach, die unbedingt mal verfilmt werden müsste. Wir, das sind die Zürcher DrehbuchautorInnen
Barbara Sommer
und Plinio Bachmann.
Filmreif.
Geschichten, die Geschichte schrieben.
Ein Podcast von Einfach Zürich. Heute, Plinio, geht es um Otto Groß und sein Leben zwischen Genie und Wahnsinn. Die Geschichte hat alle Zutaten für einen Kinofilm. Wilde Genies, übermächtige Väter, Sex und Crime. Wir haben uns ein bisschen eingelesen beide. Magst du, Plinio, mal erzählen, worum es geht?
Ja, ich versuche den Stoff mal so grob zu fassen. Wie du gesagt hast, unser Held ist Otto Groß. Wer ist das? Otto Groß ist ein Psychiater, Anfang des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts, so um 1900. Psychiater, er ist ein Genie, ein Verrückter, ein Drogensüchtiger, ein Anarchist, ein Frauenverschleißer, Vegetarier und, Achtung, glühender Verfechter des Matriarchats. Er provoziert, eckt an, beleidigt, verführt und wird am Ende von denen, die er inspiriert, verraten und von denen, die er in Frage gestellt hat, zerstört. Der Film, den wir uns vorstellen, setzt ein mit einer überraschenden Verhaftung. Otto, es ist 1913, liegt in seinem Bett, in seiner Berliner Pension und ahnt nichts Böses. Und plötzlich stehen da drei Beamte im Zimmer, die sich nicht ausweisen, die auch nicht sagen, was vorliegt oder worum es geht. Die einfach sagen, kommen Sie mal mit. Und Otto Groß versteht die Welt nicht und muss aber mit. Die packen ihn, nehmen ihn mit auf den Zug, fahren nach Österreich und liefern ihn dort der Staatsgewalt aus. Und hinter dem Ganzen steht sein Vater, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat. Und Otto wird für wahnsinnig erklärt, nach amtlicher Begutachtung, wird unter Vormundschaft des Vaters gestellt und kommt in eine Anstalt. So fängt das an. Und wir fragen uns natürlich, wie weit ist das so gekommen? Was ist da los? Was ist vorher passiert? Was hat denn der Mann verbrochen? Und warum ist sein eigener Vater an seiner Zerstörung interessiert. Und von hier aus rollen wir Ottos bewegte Geschichte auf. Und es ist letztlich die Geschichte der selbstzerstörerischen Kraft eines Genies. Jetzt nehmen wir uns da aber mal den Stoff vor und schauen uns das Leben von Otto Groß in seinen wichtigsten Stationen an. Und vor allem kommen wir dann auch noch drauf, warum das für Zürich so eine wichtige Geschichte ist oder inwiefern die Geschichte wesentlich mit Zürich verknüpft ist. So. Also, Otto ist, wie gesagt, in Österreich geboren, in Graz, und sein Vater ist ein weltberühmter Professor der Kriminologie und Staatsanwalt. Es ist sowieso die Zeit dieser übermächtigen Väter. In Deutschland ist dieses verkrustete preußische Bismarck-Patriarchat lähmend an der Macht. In Österreich ist es die Kaiserzeit in ihrer sterbenden Phase. Alles stockt, ist muffig, verstaubt und in den Händen übermächtiger Väter. Das ist die Welt, in die Otto reingeboren wird. Und ein wichtiger Moment in Ottos jungem Leben ist, er studiert Medizin und ist Schiffsarzt auf einem Dampfer namens Kosmos, der Südamerika-Fahrten macht. Und hier kommt Otto zum ersten Mal in Berührung mit Kokain, mit Morphium, mit Opium. Und dann steht er in Patagonien, in Feuerland, und schaut auf einen Flecken Erde, der gleichzeitig das Ende der Zivilisation bedeutet, für Otto aber auch eine besondere Bedeutung hat in dem Moment. Das ist ein Ort, wo keine Staatsmacht mehr ist, wo kein Gesetz mehr gilt, wo kein autoritärer Vater die Regeln bestimmt. Das ist freies Land. Und das wird so etwas wie das Geburtsland oder der Sehnsuchtsflecken der Anarchisten. Ein Stück rechtsfreies Land, auch wenn nicht jetzt gerade besonders bewohnbar, aber symbolisch sehr, sehr, sehr wichtig. Otto Groß spezialisiert sich innerhalb der Medizin auf Psychiatrie, publiziert Fachartikel, zum Teil in der Zeitschrift, die von seinem Vater herausgegeben wird. Beide interessieren sich, also Vater und Sohn, interessieren sich sehr für Verbrecher und Triebtäter und Gesetzesbrecher. Aber so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven. Der Vater interessiert sich sehr dafür, wie kriegt man die, wie erwischt man die, wie bestraft man die. Und Otto Groß möchte sie verstehen. Er interessiert sich für die Psyche von Verbrechern. Wahrscheinlich auch ein bisschen, weil er sich dafür interessiert, was in jedem Menschen an Verbrecher drinsteckt.
So wie ich das eben verstanden habe bei dem Hans Groß, also noch ergänzend, vielleicht um ihn noch ein bisschen noch klarer zu kriegen, der war ein totaler Sammler und ein riesiges Arbeitstier. Und er hat sich ja in dieser Welt der Aufklärung von Verbrechen alles Material, was er finden konnte, zusammengesucht und hat das archiviert. Und für ihn war das extrem wichtig, weil er das Material dem Staat zur Verfügung stellen wollte. Der hat richtig fest an die Machtfülle des Staates geglaubt und hat sich immer seit seines Lebens eigentlich nach einer stärkeren Zentralisierung der Polizei gesehnt. Also das, was du, finde ich, am Anfang beschrieben hast, so rund um die Zeit, wie man die charakterisieren kann. Der Hans Groß ist einer der konventionellsten und stärksten Verfechter des Patriarchats und des mächtigen Staates und damit extrem weit von seinem Sohn, in dem so ein anderer Keim anfängt aufzugehen, entfernt.
Und wirklich die Kapazität seiner Zeit. Also zum Beispiel in Georges Simenons Kriminalromanen kommt es immer wieder mal vor, dass Inspektor Maigret in den Schriften von Hans Groß liest. Oder in der Zeit, als Hans Groß in Prag Professor für Kriminologie ist, sitzt zum Beispiel Franz Kafka in seinen Vorlesungen. Also der war wirklich eine große Nummer.
Total, er hat ja auch das erste kriminalistische Universitätsinstitut ins Leben gerufen und auch ein Kriminalmuseum als erster eingerichtet in Leipzig.
Die Versuche von Hans Groß, seinen Sohn Otto zu seinem eigenen Ebenbild zu machen, sind aber von Anfang an zum Scheitern verurteilt. In Otto ist zu viel los. Da in sticht der Hafer, in treibt die Gärung in die Ferne. Er macht von den Drogen kommt er schon gar nicht mehr los. Er macht eine erste Entziehungskur, um von Kokain und Morphium wegzukommen, im Burghölzli in Zürich. Von dort aber gleich weiter nach Ascona, wo auf dem Monte Verità gerade so der Anfang dieser Natur-, Freiheits-, Nudisten-, Philosophie-, anderes Leben-, Bewegung ist. Und dort macht Otto etwas, was ihm später schaden wird. Und zwar gibt er als Arzt einer depressiven Bildhauerin, die Selbstmord begehen möchte, der rät er zwar nicht, Selbstmord zu begehen, aber wenn sie es schon tun möchte, dann wenigstens schmerzfrei und so, dass es gelingt, und gibt ihr die dafür notwendigen Medikamente.
Also das ist aktive Sterbehilfe, mit heutigen Worten zu sprechen, oder?
Absolut. Und das war natürlich überhaupt nicht im Sinne der Zeit. Und das kam dann später raus, aber das werden wir noch sehen. Otto taumelt weiter, einerseits als genialer Arzt, der schon ganz früh, vor jung, die Psychoanalyse von Sigmund Freud entdeckt hat. Also Otto Groß ist einerseits der geniale erste Apostel von Freuds Psychoanalyse, hält Vorlesungen über seine Methode, entwickelt sie weiter, entwirft Theorien dazu. Und andererseits ist er eben getrieben von einer Lebenslust und einer ungehemmten Lebensfreude, ist dann auch in München-Schwabing in der Künstler- und Anarchistenszene unterwegs.
Der Freud, ne, der hält wahnsinnig viel von dem Otto Groß, wenn ich das richtig gelesen habe. Der setzt richtig Hoffnungen in ihn. Der sieht ihn als Gleichberechtigten auf eine Art. Und auf der anderen Seite finde ich nur interessant, weil ich habe das Gefühl, das wird sich vielleicht auch später im Laufe der Geschichte noch herausstellen, aber dass der Sigmund Freud ja auch ein Stück weit eine Vaterfigur für Otto ist, oder?
Also da kommen wir dann auf den Kern unserer Geschichte. Das wird noch ganz wichtig sein, das Verhältnis von Freud, Otto Groß und Jung. So eine Art zwei Brüder, die um die Gunst des Papas buhlen.
Also auf jeden Fall sind wir mit diesen drei Charakteren wirklich quasi am Gipfel der Psychoanalytiker.
Also das muss man schon sagen, das ist sowas wie die Gründerzeit der Psychoanalyse. Ja. Die Theorien von Sigmund Freud sind ganz frisch und werden erst gerade entdeckt. Mhm. Und Otto Groß ist einer der ersten Verfechter. Und in Zürich ist Eugen Bleuler Direktor des Burghölzlis und wird der Erste sein, der Freuds Psychoanalyse in der psychiatrischen Praxis anwenden wird. Ja. Und sein Oberarzt dort ist C.G. Jung, ja, der Erste ist, der das dann umsetzen wird.
Okay, und zwischen den Fronten ist Otto Groß.
Genau. So weit sind wir aber noch nicht. Wir bleiben noch bei diesem jungen Mann, der besoffen nicht, er trinkt nämlich keinen Alkohol, aber auf jeden Fall bekifft und mit Morphium und mit Kokain durch die Künstlerszene von München-Schwabing taumelt. Und was Otto Groß von Anfang an von Freud unterscheidet, ist, für Freud ist die Befreiung der Psyche vom Über-Ich, von den Zwängen, die einem die Väter mit auf den Weg geben, die Überwindung des übermächtigen Vaters, das ist für Freud die Privatsache eines Individuums. Und für Otto Groß ist das von Anfang an eine gesellschaftliche Sache. Die Befreiung der Psyche des Einzelnen ist auch die Befreiung der Gesellschaft von den Zwängen der Zeit, von den Normen, von der militärisch-preußischen Denkhaltung, die alles erstickt. Also ist für Otto Groß, und damit ist er Gründer einer riesigen Tradition, für Otto Groß ist Psychoanalyse politisch.
Und immer eine Kritik an den Gesellschaft, an der bestehenden Gesellschaft, ne? Und damit auch, damit ist er doch auch extrem innovativ. Das hat doch vor ihm noch gar niemand in dem Kontext gedacht.
Und das gefällt beiden Vätern nicht. Dem Hans Groß gefällt das nicht, weil er sowieso dagegen ist, wenn jemand sich überhaupt gegen die Autoritäten stellt und die Macht des Staates in Frage stellt. Aber Sigmund Freud hat diesen Aspekt auch von Anfang an nicht gefallen. Sigmund Freud hat von Anfang an gesagt, wir sind Ärzte und sollen Ärzte bleiben. Das ist ein bisschen spekulativ. Möglicherweise hat das auch mit dem Judentum von Sigmund Freud zu tun. Sigmund Freud hat ja später zu C.G. Jung gesagt, du kannst die Psychoanalyse aus dem jüdischen Ghetto holen, wo sie mit mir ist. Also vielleicht hat sich jemand wie Sigmund Freud auch nicht anmaßen wollen, sich getraut, überhaupt sich gesellschaftlich zu äußern, weil er dadurch natürlich als Jude in der Zeit zu angreifbar gewesen wäre.
Ja. Aber jetzt nochmal zurück, oder? Nach München, und Otto Groß ist dort in der Anarchistenszene unterwegs und pumpt sich mit Drogen voll und hat meines Wissens nach auch einzelne, vor allem weibliche Personen, die er als Arzt betreut. Also eine ganz berühmte ist doch diese Regina Ullmann, die mit einem schweren Komplex, Sprachstörungen, irgendwie sich wie von der Mutter nicht lösen kann und die keinen Fuß auf den Boden kriegt in ihrem eigenen Leben und die auf diesen Otto Groß trifft. Und dieser Otto Groß sieht in ihr und ihren schriftstellerischen Erzeugnissen Genialität und fängt an, diese Frau zu therapieren. In München.
Ja, absolut. Otto therapiert aber nicht nur Frauen, sondern macht sie auch in anderer Weise glücklich. Er heiratet in der Zeit eine Frau. vögelt aber auch mit ihrer Schwester und macht gleichzeitig noch eine dritte Frau schwanger.
Das ist diese Regina Ullmann, von der ich gerade erzählt habe.
Ah, okay, das war mir nicht klar. Auf jeden Fall im Jahr 1907 passieren sehr viele Dinge. Otto Groß wird ungefähr von 3 Kindern gleichzeitig Vater von 3 Frauen.
Wie steht denn der Großvater dazu?
Ja, das kannst du dir ja vorstellen. Und etwas anderes ganz Wichtiges passiert noch. Und zwar findet in Amsterdam der erste psychoanalytische Kongress statt. Der ist für Psychiater, für Psychologen und für Neurologen. Und das muss man sich vorstellen, dort ist Sigmund Freud so eine Art Freak, ein Außenseiter gegen den Mainstream der Zeit. Und es gibt 2 Bodyguards, die ihn da geistig verteidigen und sich vor ihn werfen. Und das sind C.G. Jung und Otto Groß. Also Otto Groß und C.G. Jung kämpfen noch wie Brüder, Schulter an Schulter, um ihren geistigen Vater Sigmund Freud in Amsterdam gegen die Kritik zu verteidigen, die ihm dort für seine neuen Ansichten und entgegenschlagen.
Also für unseren Film wäre das quasi der total positive Höhepunkt, oder? Dass die 3 jetzt so Schulter an Schulter irgendwie für die Theorie einstehen, die sie quasi gemeinsam in der Gesellschaft etablieren wollen.
Ja, du hast dort einen Sigmund Freud, der 2 geniale Nachfolger oder
Partner
hat, die einander bewundern und großartig finden.
Ja. Ja, also da denkt man ja noch, die Geschichte könnte super ausgehen, oder? Zwischen in diesem Dreigestirn.
Genau. Und
doch dann.
Aber dann kommt es schon ein Jahr später in Zürich zum großen Wendepunkt. Sigmund Freud hält Otto Groß nicht nur für genial, sondern wirklich auch für krank. Und empfiehlt ihm einen zweiten Versuch eines Entzugs. Und weil er selber gerade sehr beschäftigt ist und weil er ja auch keine Klinik hat, schickt er ihn nach Zürich zu C.G. Jung und sagt, C.G. Jung, bitte behandle den Otto Groß und behalte ihn ja in der Klinik bis im Oktober, dann komme ich auch und dann übernehme ich wieder. Im Nachhinein muss man sagen, es ist auch eine perfide Sache, die beiden Brüder im Geiste sozusagen in diese Situation zueinander zu bringen.
Also von Freud ausgedacht, oder? Er wusste eigentlich genau, wenn er jetzt die 2 aufeinander loslässt und sich selber rauszieht, dass das möglicherweise für einen von den beiden problematisch wird.
Ja, und so passiert es. Otto Groß ist in Zürich in der Klinik als Patient. Einerseits als Patient von C.G. Jung, um seinen Drogenentzug zu machen und von ihm analysiert zu werden. Gleichzeitig analysiert aber Otto Groß auch C.G. Jung. Es ist so ein Kreuzfeuer der Analysen. Gleichzeitig diskutieren sie zum Teil bis 12, 14, 16 Stunden lang über Themen, die sie beschäftigen, als 2 Kollegen, die am selben Gegenstand forschen.
Also das ist ja eine Art geistiger Rausch. Das ist ja dann nicht mehr zwingend der Kokainrausch, sondern auch da, also wenn du das so schilderst, dann fühlt sich das für mich sehr rauschhaft an, diese Stunden, die diese beiden Koryphäen miteinander verbringen.
Und jetzt passiert etwas, das für Otto Großens Leben fatale Konsequenzen haben wird. Otto, in diesen Wochen dieser Behandlung, merkt, dass C.G. Jung und die Klinik ihn immer mehr pathologisieren. Und es riecht immer mehr nach so einer Diagnose Dementia praecox. Das ist das damalige Wort für Schizophrenie. Während Freud und auch Otto Groß selber davon überzeugt sind, dass es sich um eine Neurose handelt. Und das ist ganz wichtig fürs Verständnis der Zeit. Neurose heißt heilbar, erreichbar durch Gesprächstherapie. Dementia praecox, also Schizophrenie, heißt unheilbar. Die Leute kannst du nur noch aufbewahren.
Und sag mal, wenn du das jetzt so sagst, hat denn der Otto dann irgendwie das Gefühl gehabt, dass da sein Vater auch irgendwie noch im Busch hinten steckt und sein Unwesen treibt und irgendwie mit irgendwie die Fäden im Hintergrund spinnt, dass der langsam so in die psychopathologische Richtung gedrängt wird? Oder wo ist Hans groß zu dieser Zeit?
Soweit ich informiert bin, spielt in dieser Episode der Hans keine Rolle. Mhm. Otto ist ja wirklich in der Obhut von C.G. Jung in dieser Klinik.
So, möglicherweise ist der Vater total froh, dass der jetzt einfach mal in der Klinik ist und versorgt ist und aufgehoben ist und er sich mal 5 Minuten keine Sorgen darum machen muss, dass der, dieser wild gewordene Sohn wieder gegen den Staat rebelliert und gegen
ihn. Genau. So, und als Otto wittert, dass er da falsch beurteilt wird, beschließt er, abzuhauen. Und an einem Morgen klettert er über das Mäuerchen in der Anstalt, obwohl er ja eigentlich als freiwilliger Patient auch vorne zum Hauptausgang hätte rausgehen können. Aber Otto Groß klettert über die Mauer, haut ab und geht nach Ascona wieder.
Am helllichten Tag.
Am helllichten Tage. Ohne freundlichen Abschied und ohne Abmeldung. Und das nimmt ihm der C.G. Jung wahnsinnig übel.
Sehr gekränkt.
Ja, wie steht er denn jetzt da? Jetzt hat er doch den Auftrag gehabt, vom großen Freud, das große Genie Otto Groß zu therapieren und im Entzug zu begleiten. Und da haut der ihm einfach ab. Wohlweislich natürlich, weil er gemerkt hat, dass der andere ihm eigentlich was Böses antun möchte mit der Diagnose. Das müssten wir so darstellen. C.G. Jung sagt, Kerlchen, so lasse ich dich nicht einfach davon. Und macht im Nachhinein den Bericht über den Patienten Otto Groß und schreibt da rein in die Patientenakte die Diagnose Dementia praecox. Erklärt also den Otto Groß für schizophren.
Und was bedeutet denn das jetzt für den Otto? Weil das ist ja wie Rufmord, oder? Wenn das jetzt öffentlich wird, so eine Diagnose. Oder was heißt das in der Zeit? Ist dann Otto Groß nicht mehr, also nimmt die Gesellschaft ihn nicht mehr für voll? Zieht ihm das den Boden eigentlich unter den Füßen weg?
Also das heißt in der Zeit unheimlich viel. Also das heißt eigentlich, du bist nicht mündig, du bist eigentlich du bist nicht fähig, deinen Beruf auszuüben. Also für die Karriere als Arzt und Psychiater von Otto Groß ist das fatal. Du hast eigentlich die Rechte eines Kindes in dem Moment, wo du diese Diagnose hast. Und wie wir aus den ganzen Geschichten der Zwangssterilisierungen von Schizophrenen wissen, läufst du sogar Gefahr, dass die Psychiatrie, die Medizin tief in dein Leben eingreift. Also das ist ein hartes Urteil, das der Jung ihm da hinterherruft. Und wie die Forschung übrigens, das haben wir ja gelesen, wie die Forschung zeigt, eine Fehldiagnose. Also sowohl Freud als auch die ganze Nachwelt ist sich einig, das war eine, wie wir annehmen und in unserem Film behaupten müssen, eine bösartige Fehldiagnose von C.G. Jung, um seinen Bruder und Konkurrenten vor Freud unschädlich zu machen.
Ja, also richtig, also ist der Jung eigentlich ein Karrierist. Er hat Otto Groß eigentlich ausgeschaltet, oder? Mit dieser Diagnose. Und er hat doch dann auch noch, das ist ja dann noch eigentlich der Gipfel der ganzen Sache, wie man doch dann auch noch rausgefunden hat, hat doch Jung Texte geschrieben, die sich extrem eigentlich auf den Ideen, die ihm Otto Groß während diesen rauschhaften Gesprächen erzählt hat, aufbauen.
Also da gibt es 2, 3 Vorwürfe. Und also in Zürich passiert der Kern unserer Geschichte ist dieser Brudermord auf der Couch in Zürich. Mhm. Aber wie du richtig sagst, es kommt noch dicker. der Otto Groß wird später sowohl dem Anstaltsdirektor Bleuler als auch dem C.G. Jung Ideenraub vorwerfen. Dazu müssen wir vielleicht kurz, das hat jetzt ganz direkt mit der Geschichte nichts zu tun, aber ich finde das interessant. Mhm. Eugen Bleuler, der damalige Direktor des Burghölzlis, also der Irrenheilanstalt Burghölzli, wie sie damals hieß, ist der Erfinder des Wortes Schizophrenie. Mhm. Was man bisher Dementia praecox, also frühzeitige Verblödung genannt hat, hat Bleuler als erster beschrieben als eine Spaltung der Seele, eine Schizophrenie. Und nachweislich hat Otto Gross zuvor das lateinische Wort Dementia sejunctiva benutzt. Das ist einfach das lateinische Wort für gespaltene Seele. Also sagt er nicht ohne Beleg, Bleuler hat mir das Wort geklaut, indem er es einfach ins Griechische übersetzt hat. Und das wäre natürlich, wenn das stimmt, ist das ein monströser Verstoß gegen das Copyright. Und andererseits gibt es Vorwürfe gegen Jung. Jung habe in der Zeit alles, was ihm der Otto Gross erzählt hat über seinen Vater, hat er wenig später verwurstelt in einen Artikel, mit dem er sehr berühmt geworden ist.
Genau, dieser Aufsatz, also trägt auch einen bezeichnenden Titel, nämlich den, die Bedeutung des Vaters für das Schicksal des Einzelnen. Und er wurde 1909 veröffentlicht, also wirklich ein Jahr nach dem Skandal eigentlich hier in Zürich am Burghölzli. Otto Gross von Freud an Jung überwiesen zur psychiatrischen Behandlung ins Burghölzli und Jung begeht diesen quasi symbolischen Brudermord.
Auf
der Couch. An dem Punkt sind wir jetzt. Otto ist aber über die Mauer gesprungen. Das Burghölzli, wo treibt er sich rum? Wo ist er jetzt? Wie geht er damit um, dass ihm jetzt dieses Stigma der Schizophrenie aufgedrückt wurde?
Otto Gross geht in Monte Verita, macht dort Gruppenorgien, Gruppensex im ehemaligen Schweinestall. Und wieder gibt er jemand anderem auch in dem Zusammenhang Medikamente für einen Suizid. Also es gibt einen zweiten Vorfall, wo er so eine Sterbehilfe leistet. In der ganzen Zeit kämpft jetzt Otto Gross um das Fortführen seiner beruflichen Karriere, er publiziert, er hat Probleme mit seinen Frauen, der Vater macht ihm immer wieder Vorwürfe und versucht ihn zur Vernunft zu bringen, er steht im offenen Konflikt mit dem Vater, er wird aber von den Künstlern gefeiert und geliebt und taumelt von Party zu Party.
So, um vielleicht auch da noch mal kurz einzuhaken, ne? Also um zu kapieren, wie der Vater jetzt mit dem Sohn umgeht nach der Diagnose, weil das bedeutet natürlich für so einen staatsgläubigen Menschen extrem viel, dass der Sohn jetzt gestört ist. Da würde ich dir wahnsinnig gern ein Zitat vorlesen von dem Hans. Und das geht so, ich zitiere.
Also von dem Vater?
Ja, von dem Vater Hans, genau. Ich bemerke, dass es nur deshalb möglich war, meinen geisteskranken Sohn nicht unter Kuratel zu setzen und ihn nicht zu internieren, weil es mir mit Hilfe gütiger Freunde, namentlich höher gestellter Justiz- und Polizeibeamter, gelungen ist, eine mühsame Überwachung meines Sohnes einzuleiten und ihm so eine Art von Freiheit zu lassen.
Und da haben wir ihn, diesen Vater, den wir am Anfang erwähnt haben, der schon lange im Hintergrund die Fäden zieht. Das System von Hans Gross muss wirklich beachtlich gewesen sein. Also seine Beziehung zu Polizeien, auch in anderen Ländern, macht seine Arme wirklich lang. Und ich glaube, wir können dann im Film, ohne jetzt so jeden einzelnen Schritt weiter zu erzählen, können wir eigentlich dann relativ direkt von diesem Brudermord auf der Couch auf das kommen, was daraus wird. Mhm. Nämlich eine Einfallschneise für den Hans Gross jetzt zuzugreifen.
Ja.
Und das führt uns zu diesem Moment, mit dem wir angefangen haben. Oder? Jetzt sind wir wieder in Berlin, 1913. Mhm. Otto Gross ist in seiner Pension. Plötzlich stehen da Beamte, Helfershelfer seines Vaters, schleppen ihn nach Hause, nach Graz. Und jetzt ist er endlich in Sicherheit aus der Perspektive des Vaters eingebuchtet, für wahnsinnig erklärt und entmündigt.
Hey, ich finde, das ist unglaublich. Also der Vater hat nach dieser Diagnose von Jung seine Arme verlängert mit all diesen mächtigen Freunden, hat mit Argusaugen quasi überwacht, was dieser Sohn tut und hat dann im günstigsten Moment eigentlich zugeschlagen. Ne? Und ich meine, darauf möchte ich gerne nochmal verweisen, das ist mir nämlich aufgefallen, Der wurde ja am 9.11.1913 aus seiner Wohnung geholt und dann nach Österreich geschleppt. Ich meine, der 9.11., das ist irgendwie das Datum für die Geschichte in Deutschland. Ich muss das jetzt ganz kurz aufzählen, weil ich das so frappant finde. Und möglicherweise ist das ja eigentlich auch ein viel bedeutsameres Datum, als man auf den ersten Blick denken würde, dass so jemand wie Otto Groß, so ein anarchistisch freiheitsliebender Geist, quasi weggesperrt wurde. Hey, am 9.11.1918, dank Kaiser Wilhelm II. Ab und es kommt zur Ausrufung der ersten Deutschen Republik in Berlin. Am 9.11.1923 putscht Hitler in München, erfolglos. Am 9.11.1938 findet die Reichskristallnacht statt und am 9.11.1989 fällt die Mauer.
Also steht dieser 9.11. von Otto Goos, wie du zeigst, in einer recht prominenten Tradition.
Ja, genau, Reihe historischer Ereignisse.
Jetzt kommen wir aber noch zur großen Pointe. Nehmen wir an, dieser Brudermord auf der Couch war so der große Wendepunkt in der Mitte. Der direkt in die Katastrophe führt. Und dann sind wir sozusagen am Ende des zweiten Aktes unseres Films, sind wir wieder bei der Situation, bei der wir am Anfang waren, nämlich bei der Verhaftung. Wie geht's denn jetzt weiter? Es gibt wegen dieser Verhaftung und Einbuchtung und Entmündigung des Otto Groß, der ja mittlerweile sehr bekannt und in Künstlerkreisen und Anarchistenkreisen gefeiert ist, gibt es einen Riesenaufschrei. Und alles, was Rang und Namen hat, publiziert in Magazinen, in literarischen Zeitschriften, in aktionistischen Blättern darüber. Also wenn man einen gewagten Vergleich machen möchte, es ist so diese Free Britney Spears Bewegung. Die Öffentlichkeit hat zugeschaut, wie dieser junge Mann von seinem Vater entmündigt wurde. Und die sagen, hey, holt den da raus, gebt dem seine Rechte zurück. Der ist nicht wahnsinnig, der ist ein Genie. Wir brauchen den. Der hat Ideen, die nicht jedem bequem sind, aber den darf man nicht einfach für wahnsinnig erklären. Und ein wichtiger Moment natürlich im Leben von Otto Groß ist, als dieser Vater stirbt 1915. Da kann er wieder ein bisschen als Arzt arbeiten. Er wird natürlich diese Kuratell irgendwann dann auch los. Also die Kuratell ist diese Beistandschaft oder diese Vormundschaft, würde man sagen heute. Aber er hat immer wieder Rückfälle in die Drogensucht. Er wird nie mehr auf die Beine kommen. Also er ist durch die Attacken von C.G. Jung und von Hans Groß derart beschädigt, dass er nie mehr richtig clean wird. Die Drogensucht macht ihn kaputt.
Genau, das fand ich eben so interessant, weil Otto Groß hat einen sehr guten Freund da in Berlin, der heißt Franz Jung, der gehört auch in diesen anarchistischen Kreis. Und der beschreibt eigentlich, was mit Otto passiert nach dem Tod des Vaters. Und da würde ich dir auch gerne ein Zitat vorlesen, weil ich das sehr bezeichnend finde. Ich zitiere: Jetzt ist niemand mehr, der ihn einsperrt, mit Gewalt droht. Er merkt, das war ihm Halt. Er lässt alle Arbeiten fallen, verliert jeden materiellen Rückhalt, vermag sich von der Zeit auch äußerlich kaum noch selbstständig zu bewegen. Alle Hemmungen der Konvention scheinen geschwunden. Sein äußeres Verhalten erhält stark infantilen Charakter. Also das finde ich noch sehr interessant, dass dann dieser Tod des Vaters, der ihn ja Zeit seines Lebens eigentlich gequält hat und gegen den er sich Zeit seines Lebens so stark aufgelehnt hat und der sicher auch Motor war, also für ihn, um seine psychoanalytischen Ansätze weiterzutreiben, dass in dem Moment, in dem dieser Vater von der Bildfläche verschwindet und nicht mehr da ist, Otto Groß auch lost ist.
Und er wird elendiglich sterben, gebrochen 1920 in Berlin, hat einen Streit mit Freunden. Nach dem Streit haut er ab, die finden ihn nicht. Zwei Tage, der Streit entbrennt darüber, dass Otto Groß darum gebeten hat, dass sie ihm doch helfen sollen, Geld für Drogen zu beschaffen. Also wirklich ein armseliger Junkie, der sagt, helf mir doch. Und die sagen, nein, helfen wir dir nicht. Deshalb der Streit, und dann finden sie ihn zwei Tage später halb verhungert in einem Berliner Lagerhaus und bringen ihn ins Krankenhaus, wo er dann kurz darauf an einer Lungenentzündung stirbt.
Das ist ein mega tragisches Schicksal auf eine Art, oder? Also, aber auch irgendwie bewundernswert und wahnsinnig und so. Sag mal, und ich meine, auch das ist ja immer so eine Frage, die man sich stellt. Ich meine, warum erzählen wir denn von Otto Groß heute? Was ist denn das? Oder wo sehen wir denn da heute noch Parallelen? Was denkst du? Gibt es heute noch solche Figuren oder gibt es die nur noch, so wie ich das ein bisschen empfinde, eigentlich im Film und gar nicht mehr in der Realität und sind vielleicht deshalb für uns solche so spannende Persönlichkeiten?
Also ich sehe das auf zwei Arten. Einerseits finde ich, ist es heute schwierig, die Geschichte von jemandem zu erzählen, der sich gegen ein autoritäres Regime aufbegehrt und daran verbrennt, weil wir noch in einer dafür zu liberalen Gesellschaft leben. In Ungarn, in Amerika, in Ländern mit in Russland, in Ländern mit die von autoritärer Hand geführt werden und wo die Gesellschaften entsprechend starke Normen vertreten, ist sowas natürlich absolut aktuell. Aber ich glaube, dass auch diese Geschichte des Genies, das von innen getrieben ist und eine dunkle Seite in sich hat, oder? Also der Otto Groß ist ja ein bisschen wie die wilde, dunkle, anarchische Seite von C.G. Jung. Mhm, mh. Einer, der sowas in sich hat, was ihn vielleicht wegen seines Genies und wegen seiner hohen Ansprüche an Freiheit und Befreiung immer wieder gegen Wände rennen lässt und der diesen Schmerz mit Drogen betäubt, das gibt's, glaube ich, immer wieder. Das ist die Geschichte von Jim Morrison, das ist die Geschichte von Freddie Mercury, von Britney Spears, das ist die Geschichte vom Fänger in Rocken, das ist eigentlich die Geschichte von Goethes Werther. Das sind Seelen, die zu verletzlich, zu freigeistig, zu revolutionär sind, um ihre eigene Zeit auszuhalten. Und das, finde ich, ist immer aktuell. Mir kommt aber noch ein anderer, also wenn wir jetzt so darüber reden, was für eine Art von Film das eigentlich ist.
Genau.
Ich finde, es hat auch ein bisschen was von so einer Amadeus-Geschichte. Mhm. Ich erinnere mich, also der ist jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen, dieser Amadeus-Film von Miloš Forman. Aber dort ist es doch der etwas weniger begabte Salieri, der das Genie, aber auch das schwierige Genie, auch das Arschloch-Genie Mozart nicht aushält und es nicht versteht, warum der liebe Gott diesem Arschloch das größere Talent gegeben hat als ihm selber, der doch alles richtig macht und ihn dann ermordet. Und dort spielt ja auch der Leopold Mozart, dieser übermächtige Vater, dessen Gestalt der Salieri dann auch benutzt, mit dieser Maske ihn eigentlich so ins Fieber treibt. Also diese Konstellation sehe ich da auch irgendwie.
Ja, das verstehe ich, aber wenn du das jetzt erzählst, finde ich auch, und das finde ich irgendwie pikant, das ist ja, also Brudermord ist ja was ganz Archetypisches, um mit Jungscher oder Großscher Diktion zu reden. Also Kain und Abel, es steht in der Bibel, das ist irgendwie quasi ein erzählerisches Motiv, was sich durch unsere ganze europäische Kulturgeschichte zieht und was sich hier irgendwie nochmal in so einer ganz speziellen Ausformung ereignet.
Und was natürlich eben sich durch die ganze Filmgeschichte zieht, finde ich, ist auch das Motiv eben dieser übermächtigen Väter.
Ja.
Wie überwindest du oder wie krepierst du an diesen autoritären Vätern? Das geht in Shakespeare'scher Größe jetzt zuletzt in der Serie Succession. Auch da ja dieser unglaublich mächtige, unglaublich brutale, normensetzende Vater, der, und das ist sehr vergleichbar, der seine Kinder gegeneinander ausspielt und der die alle zerbricht. Die Serie endet ja nach der, ich weiß nicht, sechsten, fünften Staffel damit, dass der endlich tot ist, aber als Geist auf dem Bildschirm nochmal erscheint. Und dann die Kinder, die eine kurze Zeit meinen, zu dritt sind wir stark, merken, die sind zu kaputt, die schaffen es nicht und sie zerfallen. Und so hat auch dieser autoritäre Griff des Vaters bei Otto Groß übers Grab hinaus weitergewirkt.
Genau, Ich möchte da noch ergänzen, einmal noch zum Otto Groß die Schlaufe schlagen, weil der Otto Groß hat eigentlich selber geäußert, was er sich gewünscht hätte, damit er, also was ein Vater hätte sein sollen eigentlich für einen Sohn oder wie ein Vater einen Sohn hätte behandeln sollen. Da möchte ich auch ein kurzes Zitat vom Otto Groß selber vorlesen, weil ich finde, dass das auch die Erfahrung, die er mit seinem eigenen Vater hatte, stark widerspiegelt. Der Mensch ist keine Maschine, die man mit Öl und Kohle speist und nach einem Fahrplan laufen lässt. Ein Pflänzlein ist das neugeborene Kind, das mit Liebe gehegt und gepflegt werden will und den Sonnenschein beglückten Blicks und die Wärme des liebenden Arms verlangt. Ich finde, in dem Satz ist die ganze Sehnsucht
was
drin,
für eine, ja.
was die Otto eigentlich in sich trägt.
Und da ist aber auch die Begründung dessen, was wir ganz am Anfang mal kurz erwähnt haben, der hat das, Otto Groß hat das ernst gemeint, das Matriarchat. Also auch wenn er sich jetzt Frauen gegenüber nicht immer nur korrekt verhalten hat, aber ihm war es ernst damit, dass es der Gesellschaft besser gehen würde, wenn sie diesen soldatischen, gefühlskalten, mächtigen Vater ersetzen würde durch die liebende, für die Pflege ihrer Kinder natürlicherweise besorgte Mutter ersetzen würde. Und deshalb war das eine ehrliche Forderung von ihm nach dem Matriarchat.
Also das wäre ein weiterer Grund, weshalb man diesen Film unbedingt heute machen müsste. Weil wir sind ja eigentlich jetzt, ich meine über 100 Jahre später, eigentlich doch wieder an einem ähnlichen Punkt angelangt.
Jetzt möchte ich aber noch ganz kurz auf etwas zu sprechen kommen, was uns jetzt bei der Recherche über Otto Groß untergekommen ist, was ich nämlich eine kleine Sensation finde. Es gibt diesen Film von Orson Welles, 1962, ist die Verfilmung des Prozesses von Franz Kafka, The Trial. In den Hauptrollen ist Anthony Perkins, der ja der Psycho in Psycho ist, Jean Moreau, Romy Schneider, Elsa Martinelli spielen da mit. Und das ist die Verfilmung von Franz Kafkas Roman Der Prozess. Und dieser Film und das Buch beginnen ja mit dieser sehr berühmten Szene, dass Josef K. in einer Pension ist. Und eines Morgens plötzlich drei Männer in seinem Zimmer stehen, die sich nicht ausweisen, die nicht sagen, wer sie geschickt hat. Und die sagen, jetzt kommen Sie mal mit. Gegen Sie läuft eine Anklage. So, und diese Josef K.-Szene am Anfang von der Prozess ist ja sehr ähnlich, wie was wir am Anfang erzählt haben. Ist das Zufall? Nein. Der Franz Kafka war nämlich einerseits in den Vorlesungen von Hans Groß, der kannte schon mal die Seite der Familie. Franz Kafka ist zweimal dem Otto Groß begegnet, einmal in einer Zugfahrt, einmal in Prag, die haben sich gekannt. Und Franz Kafka war nachweislich abonniert auf 3-4 dieser Zeitschriften, in denen dieser Aufschrei war, von dem wir gesprochen haben. Der hat also genau mitgekriegt, wie das lief mit dieser Verhaftung von Otto Groß aus heiterem Himmel. Man kann also, ohne zu übertreiben, behaupten, Josef K. am Anfang von der Prozess von Franz Kafka ist Otto Groß.
Also ich finde, Plinio, das ist auf jeden Fall eine filmreife Geschichte. Aber ich möchte gern am Schluss noch auf was hinweisen. Der Otto Groß ist ja schon eine Nebenfigur, und zwar in dem Film A Dangerous Method von David Cronenberg. Da spielt er an der Seite von Keira Knightley, die Sabina Spielerin ist, und von Viggo Mortensen, der den Freud spielt, und von Michael Fassbinder.
Der ist C.G. Jung.
Genau, der den C.G. Jung gibt. Otto Groß wird von Vincent Cassel gespielt, aber der Film ist echt so schlecht.
Nein, der ist einfach schrecklich.
Dass ich echt finde, Otto Groß hat seinen eigenen Film verdient. Gerade auch, weil er als Pionier der Psychoanalyse ja möglicherweise bedeutender ist als C.G. Jung. Mhm. Also Jungs bekannteste Errungenschaft ist ja beispielsweise die Lehre von den Archetypen, Und die hat er wahrscheinlich von Otto Groß.
Das war
Filmreif.
Geschichten, die Geschichte schrieben.
Ein Podcast von Einfach Zürich.